Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Miriam C.
Herzlich willkommen. Hier geht's gleich um junge Männer, die mit Krypto zu Millionären geworden sind. Klingt unglaublich, ist aber wahr und ein Buch geworden. Außerdem erinnern wir an den kenianischen Schriftsteller Ngugi wa Thiong'o. Er ist am Mittwoch gestorben. Kryptowährungen, das ist digitales Geld. Im Gegensatz zu unserem normalen Bargeld oder Bankguthaben in Euro, in Dollar, wird Kryptowährung aber nicht von Nationalstaaten bzw. von deren Zentralbanken kontrolliert, sondern Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum, die funktioniert rein digital und dezentral im Internet. Ich muss sagen, in allen Details kann ich Ihnen das jetzt auch nicht erklären und ich konnte bisher auch kaum glauben, dass es junge Männer, so ganz normale Internet-Nerds gibt, die mit Kryptowährung zu Millionären geworden sind. Der Autor und Soziologe Juan Escuse, der hat mich jetzt aber mit seinem neuen Buch vom Gegenteil überzeugt. Er hat 4 Kryptomillionäre getroffen und über diese Begegnungen hat er geschrieben, in 1000-mal so viel Geld wie jetzt. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Guse.
Hallo, dankeschön.
Kryptowährung, ist das jetzt für Sie nach den ganzen Recherchen zu diesem Buch eigentlich auch noch was mit 7 Siegeln oder vielleicht zumindest mit 5 Siegeln oder haben Sie das System Krypto jetzt komplett durchdrungen?
Nee, ich glaube, die Prämisse des Buches war es eigentlich erstmal nicht ein technisches Buch zu schreiben, wo es primär um die technologischen Umsetzungen und Versprechen ging, sondern eher um die ideologischen, die gesellschaftlichen Bilder, die sozusagen oder Erzählungen, die dahinter versteckt sind oder mitverkauft werden. Und dementsprechend fiel dann die Entscheidung eben, sich nicht primär für Leute zu interessieren, die das herstellen, also nicht auf die Produktionsseite, sondern auf die Abnehmerinnenseite, das heißt also Kleinanleger, die da rein investieren. Aber zwangsläufig im Laufe der Recherche, das waren bald 2 Jahre wären es gewesen, ist natürlich ein gewisser Wissensstand irgendwie, was auch die technologischen Sachen angeht, irgendwie da bei mir, aber ein letztloses Restverständnis und das ist auch ein bisschen so der Witz von dem Buch, sollte man nicht erwarten.
Ja, weil Sie jetzt gerade von diesem ganzen gesellschaftlichen Konstrukt von Krypto gesprochen haben. Ich finde, das wird sehr deutlich, wenn Sie diese Begegnungen mit diesen jungen Männern schildern. Die sind alle so zwischen 30 und 40 Jahre alt. Wir lernen diese Männer auch richtig kennen, so wie Sie sie beschreiben. Und ja, man nimmt so richtig wahr, es gibt so ein Versprechen, was diese jungen Männer in Kryptowährung sehen. Sie sehen das als so eine Art Alternative zu unserem, aus Ihrer Sicht, kaputten Finanzsystem. Oder wie würden Sie beschreiben, worin liegt diese Utopie von Kryptowährung für diese Männer?
Also ich glaube, es gibt ganz sozusagen unterschiedliche Versprechungen und Sehnsüchte, die Kryptowährungen bedienen und unterschiedliche Vorstellungen, die daran gekoppelt sind. Die zentrale ist natürlich schon, wenn man sich anschaut, in welchem Kontext Bitcoin als die erste Kryptowährung entstanden ist, nämlich als Reaktion auf die Finanzkrise, also eine Diagnose zu sagen, das ist kaputt, dieses System. Und wir bauen jetzt hier ein Alternatives auf, getrennt vom Staat. Darüber hinaus ist da aber, glaube ich, und deswegen fand ich das als Gegenstand interessant für so eine allgemeine gesellschaftliche Zwischenanalyse zu sagen, als auch etwas, wozu sich nur eine Bereitschaft einstellt, wenn bestehende oder die längste Zeit bestehende Mechanismen der Vermögensbildung, der Wohlstandssicherung, sozusagen, was wir genuin halt vielleicht als Mittelstandsleben bezeichnen würden, versagen. Selbst wenn man zu dem Schluss kommen würde, dass Kryptowährung alles Betrug ist und auf Luftschlössern gebaut ist, würde ich sagen, ist das Interessante ja eigentlich, dass die ursprüngliche Diagnose meiner Figuren ist ja eigentlich eine realistische zu sagen. Sie sehen ja, wohin sie mit ihrem Einkommen und ihrem Geld kommen und sie sehen, dass sie das, was ihre Eltern mit den ähnlichen Verhältnissen oder weniger erreicht haben, nicht erreichen können. Und das öffnet sozusagen die Einflugschneise, die emotionale für so das Handeln und das Einkaufen in so hochspekulative Assets wie Kryptowährungen.
Ja, und dafür dann auch ganz entscheidend, dass alle diese 4 Männer, die sie getroffen haben, eben so, man würde sagen, vielleicht zu der Generation von den Millennials gehören, der immer wieder nachgesagt wird, sie können eben nicht mehr zu diesem Reichtum, diesem Besitz kommen mit mittelständischer Arbeit, mit einem Berufsleben, mit Lohnarbeit, wie das auch Generationen vor ihnen möglich war. Wie haben Sie denn, Sie sagen jetzt, Sie haben eben vor allem diese kleinen Unternehmer getroffen, interviewt, gesucht, auch wie haben Sie denn diese Männer gefunden?
Ganz unterschiedlich. Man muss dann auch nochmal angucken, wer sozusagen letzten Endes ins Buch gekommen ist. Und ich habe ja mit mehr Menschen mich unterhalten und interviewt, als letzten Endes darin vorkommen. Aber die Akquise war sehr heterogen. Einerseits Leute direkt angeschrieben im Internet, primär Reddit. Andere übers Schneeballverfahren, das heißt, ein Kontakt führt zum anderen. Und dann gab es auch noch sozusagen zufällige Begegnungen auf Messen, also Kryptomessen, Kryptokonferenzen, Tagungen und so weiter. dieses Mischverhältnis spiegelt sich im Buch ganz gut wider. Die sind nämlich auch aus unterschiedlichsten Quellen entstanden.
Und es war jetzt ja Ihnen auch gerade wichtig, dass es Menschen sind, die ja nicht mit ihrem Reichtum protzen, so formuliere ich es mal. Also Sie hätten auch jemanden interviewen können, der sich ein Schloss mit Zugbrücke in Dubai gebaut hat. Aber Sie wollten eben, ich glaube, Sie nennen das im Buch Sleeper, also so normale, in Anführungszeichen, Menschen, die sozusagen gar nicht jetzt mit ihrem neuen Reichtum so angeben. Was steckt da noch für so ein soziologisches Interesse drin?
Ich weiß gar nicht, ob es ein primär soziologisches ist oder es nicht sozusagen meine Verbranntheit vom literarischen Feld ist. Ne? Also sozusagen, ich bewege mich in einem Feld, was primär unter der Maxime von Originalität operiert. Und die Erzählungen von vom Tellerwäscher zum Millionär und dann die mit den entsprechenden Gegenständen sich umgeben, eine Villa, ein schönes, schnelles Auto und so weiter, die sind ja alle schon erzählt. Und ich fand es eigentlich interessanter, nach Personen zu suchen, die zwar einen ökonomischen Sprung, also einen Klassensprung erlebt haben, aber den nicht habituell begleiten in der Art und Weise, wie man das eben gewohnt ist von diesen plötzlich Prinzessin-Narrativen, sondern quasi mit einer gewissen Militanz auch darauf beharren, dass sie immer noch die Alten sind.
Sie haben das jetzt auch schon ein bisschen skizziert, welches, oder wir haben ein bisschen besprochen, welches Versprechen in dieser Kryptowährung liegt, welche Utopie auch. Nach der Finanzkrise ist das so richtig losgegangen. Haben Sie diese Begeisterung, Sie nennen das manchmal auch so, wenn Sie diese Männer beobachten, eine Zuversicht, die in denen aufleuchtet, wenn Sie eben über Krypto sprechen. Haben Sie irgendwo mal beobachtet, dass das auch in so was Destruktives oder vielleicht auch manchmal Wahnhaftes, in so eine Art Verschwörung Mythos umkippen kann?
Schwierig, was Wahn und Mythos ist. Mhm. Es ist aber auf jeden Fall schon tendenziell eine Szene oder Industrie, je nachdem, wie man es rahmen möchte, in der Kritik an den grundlegenden Ideen relativ schnell vom Diskurs verbannt wird. Also die sozusagen Kritik ist in diesem Diskurs immer nur sozusagen Nuancen, Subströmungen, die sich untereinander abgrenzen oder Firmen, die sich sozusagen als Rivalen verstehen. Aber die Kohäsion der gesamten Industrie ist eben eine allgemeine Zuversicht und ein ja, wirklich sehr vehementes Vertrauen in die Sache, in die zugrunde liegende Technologie, nämlich die Blockchain. Die kann man sozusagen, wenn man die vielleicht als Außenstehender betrifft, als irgendwie sektenhaft oder religiös irgendwie wahrnehmen. Das ist aber gar nicht sozusagen metaphysisch aufgeladen, sondern das ist einfach, also klar, das hat eine gewisse ideologische Verschlossenheit, aber es ist eben komplizierter, als dass man es einfach sozusagen als Sekte framen könnte oder sowas.
Ich fand es aber schon interessant, dass ja eigentlich fast alle Männer, mit denen Sie gesprochen haben oder die jetzt im Buch gelandet sind, auch Geld verloren haben, also teilweise auch sehr viel Geld verloren haben mit Krypto-Investment, aber von der Sache sozusagen, von der Idee scheinbar deswegen gar nicht abgerückt sind, oder?
Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass sie in Summe eben noch gut dastehen. Ne? Also das sind alles Leute, die mit überschaubaren Beträgen angefangen haben und je nachdem von ein paar Millionen zu ins Neunstellige, also 100 Millionen aufwärts, geraten sind und dann die Verluste, die nimmt man irgendwie in Kauf und es ist dann auch, wenn man sich darin bewegt und es gibt unglaublich viele Tokens, die nichts wert sind, die sozusagen reine Betrugsmaschen sind, man ist dann sozusagen daran gewöhnt und es gehört quasi zum Herrschaftswissen dazu, wie man sich darin bewegt, dass man mal verbrannt ist und dann lernt, diese Fehler nicht wiederzubegeben. Aber dass sie sozusagen das in Kauf nehmen, hängt natürlich damit zusammen, dass sie unterm Strich immer noch sehr gut dastehen. Ne? Und dann haben sie so den Survivor-Bias zu sagen, man kann es aber auch richtig machen.
Ja, und weil Sie gerade dieses Herrschaftswissen angesprochen haben, also ich fand es auch wirklich unglaublich, wie viele Stunden, Wochen, Monate diese Kryptomänner auch an Recherche, in welche Firma, in welche Währung sie jetzt investieren, reingesteckt haben. Also das ist nicht mal eben irgendwie ein paar tausend Euro da reingesteckt, sondern da steckt auch richtig Arbeit und Fleiß und sehr viel Know-how auch dahinter. Also das sind alles auch sehr intelligente Männer, die Sie da treffen.
Ja, auf jeden Fall, ja. Also das ist ein sehr esoterisches Wissen. Ne? Also keine von denen durchsteigt die informationstechnische Seite dahinter wirklich restlos. Das heißt, selbst wenn, also was sie immer dieses Do Your Own Research, ne, sich sozusagen reinarbeitende Firma versuchen zu durchleuchten, um zu checken, ist es nicht nur eine Pappwand, die umfällt, wenn man pustet, gerät natürlich trotzdem an die Grenzen, weil irgendwann muss man glauben. das ist bei anderen Firmen natürlich auch der Fall. Ich muss glauben, dass die Allianz eine rechte Versicherung ist, die wirklich ihre Versicherungspolicen ausbezahlt und so weiter. Aber bei Krypto ist es sozusagen noch intransparenter, weil es ja so viel immer auf diesem Versprechen der Zukunft baut. Das heißt, wenn ich eine VW-Aktie kaufe oder so, dann weiß ich, da stehen die Fabriken, die kann man besichtigen und da kommen Autos raus. Bei sozusagen den meisten Kryptowährungen, den großen, jetzt nicht mal von Bitcoin, sondern von anderen Protokollen, ist es immer, das wird irgendwann kommen. Mhm. Irgendwann werden wir den Finanzsektor, wird komplett über Blockchains laufen, ist nur eine Frage der Zeit. Und das ist natürlich unüberprüfbar und dann muss man sozusagen einfach glauben.
Ist das auch jetzt dieser esoterische Rest oder dieser rätselhafte Rest, den man glauben muss, ist das, was Sie auch als Schriftsteller am Thema interessiert hat? Weil soziologisch ist das sehr interessant. Da haben wir jetzt auch viel eben drüber geredet, dieser Klassenaufstieg, diese neuen zurückhaltenden Millionäre. Aber ist das Rätsel, was Sie auch als Schriftsteller daran begeistert hat?
Warum es jetzt so geworden, warum es nicht ein reines Sachbuch geworden ist und keine Fiktion, hängt mit mehreren Sachen zusammen. Einerseits, weil ich das machen wollte, methodisch, also meine beiden Berufe, meine beiden Professionen irgendwie zusammenführen, was ich als sehr schwierig herausgestellt habe. Ich dachte eigentlich, es wird das Einfachste der Welt, ein bisschen die Sachen, die ich gern habe, irgendwie auf einmal zusammen machen zu können. Das war nicht ganz so einfach. Und dann darüber hinaus eben genau das Moment der Unsicherheit und nicht der Klarheit zum Teil der Lektüre zu machen. Also eben mir, auch dem Erzählenden, mir nicht immer vertrauen zu können. Denn es ist ja eben so, dass die Figuren, die im Buch sind, da ist immer sozusagen Material dahinter, aber die sind bis zu einem gewissen Grad auch Frankenstein-Figuren. Und es ist nicht klar, was ist sozusagen wirklich geschehen und was nicht. Und das ist eine der Kernerfahrungen, die ich sozusagen hatte in diesen Jahren, dass er irgendwann ist sie einfach nicht klar, ob der Boden, auf dem man steht, wie fest er ist.
Ja, es gibt immer mal wieder in Ihrem Buch tausendmal so viel Geld wie jetzt, Herr Guse, diese, ja, so ganz klar, vielleicht surrealistische Elemente auch. Also es tauchen einmal so nur mit Helmen bekleidete Menschen auf, die so in Bäumen gesichtet werden. Oder die ehemalige Börse in Barcelona, die wird zu so einem Labyrinth. Also es gibt so fantastisch angehauchte Elemente und dann eben wieder diese soziologischen Beobachtungen. Wie ist das, wenn Sie sagen, das war gar nicht so leicht, das zusammenzubringen? Ich stelle mir das dann so vor, sitzt dann auf der einen Schulter manchmal so der Soziologe und sagt, jetzt aber nicht zu fantastisch werden, jetzt mal bei der Theorie bleiben, und auf der anderen Schulter sitzt der Schriftsteller, der sagt, ah, jetzt aber auch mal ein Rätsel stehen lassen.
Ja, also ich meine, ich bin es ja hauptsächlich gewohnt beim literarischen Schreiben, mich aus allen Problemen rauserfinden zu können. Aus jeder erzählerischen Sackgasse kann ich mich rauserfinden. Das wollte ich jetzt, diesen leichten Weg wollte ich hier nicht nehmen, sondern den Stoff ernst nehmen und für sich auch sprechen lassen. Und in der Soziologie wäre es natürlich nochmal ganz anders, hätte ich auch anders erheben müssen und so weiter. Da müsste man ein stringentes Argument bauen. Und das Problem ist es dann eben sozusagen ständig diese Kompromisse einzugehen. Wann lässt man das Material für sich sprechen und wann greift man sozusagen ein? Und dann kommt man aber in dieses komische Wechselspiel von A, B, A, B, A, B. Und das fand ich als extrem, einfach sehr kompromissbeladen, immer wieder sozusagen eine Form zu finden, die beiden Ansprüchen irgendwie gerecht wird.
Ich muss gestehen, es ist ziemlich schwer, das Buch zu lesen und dann nicht zu denken, ah, ich investiere auch mal ein bisschen in Krypto, so habe ich mir jetzt ein bisschen was angelesen. So schwer kann es ja jetzt auch nicht sein. Und Ihnen ging es ja beim Schreiben, Recherchieren zumindest ein bisschen ähnlich. Sie haben auch 2000 Euro investiert, dann prompt alles verloren. Sind Sie danach nochmal eingestiegen oder mit Abschluss des Buches haben Sie jetzt auch sich aus dieser Welt verabschiedet und damit abgeschlossen?
Also ich habe mich verabschiedet. Gleichzeitig ist es mir wichtig, dass das Buch eben weder, also es ist ja schon, es gibt ja dieses bourdieusche Credo, nicht zu verspotten, die Untersuchungsgegenstände, aber genauso wenig zu verherrlichen. Und das versuche ich in diesem Buch. Ich selbst würde aber, glaube ich, nicht nochmal mir die Finger verbrennen wollen. Gleichzeitig ist es natürlich aber auch egal. Also wir leben in einer Welt, in der ja, obwohl wir wissen, was zu tun wäre, ob das der Klimawandel ist, wer ein geeigneter US-Präsident ist, und trotzdem, wenn sich genug kritische Massen treffen und sozusagen Konsens für eine Sache existiert, wird diese Sache real. Das heißt, wenn auch, ist es gerade egal, ob ich denke, dass Bitcoin zwecklos ist oder Ethereum nur sehr begrenzte Utilität hat, ist es egal, wenn es sozusagen genug Masse dahinter gibt, die das anders sieht.
Und es wird sich das Urteil bilden in den Köpfen Ihrer Leserinnen und Leser. Johannes Guse im Deutschlandfunk Kultur. Ganz vielen Dank für dieses Gespräch.
Na, ich habe zu danken. Danke.
Das Buch, über das wir gesprochen haben, heißt Tausendmal so viel Geld wie jetzt von Johannes Guse. Ist gerade erschienen im Fischer Verlag. 192 Seiten, 23 Euro.
Neue Krimis. endlich hat er ihn. Seit Jahren ist der schottische Polizist Noah Scott Sherrington hinter dem Serienmörder Bible John her. Und nun steht er ihm endlich an einem See gegenüber. Doch dann gibt es einen Knall und Noah Scott ist tot. Zumindest zeitweilig, denn er hatte einen Herzinfarkt, wird durch einen Zufall gerettet und erfährt, dass er nur noch wenige Wochen zu leben hat. Doch er weiß schon genau, wie er die verbringen wird. Mit der Suche nach Bible John. Nach diesem spektakulären Anfang entspinnt sich in Dolores Redondos Kriminalroman eine ebenso dichte Verfolgungsjagd, die Noah Scott Sherrington 1983 von Glasgow nach Bilbao bringt. Dorthin ist Bible John nämlich seiner Meinung nach geflüchtet und dort bedrohen nicht nur Noah Scotts Herzattacken seine Suche, sondern die Stadt wird von sinnflutartigen Regenfällen heimgesucht. Es ist ein düsteres, ein episches, ein unheilvolles Setting. Noah und die Sintflut, ein Killer namens Bible John. Tatsächlich nutzt Redondo diese Regenfälle, um alle atmosphärischen und motivischen Register zu ziehen. Das Wasser steigt einigen Figuren bis zum Hals, übertragen und tatsächlich. Sie drohen zu ertrinken, zu versinken, verschlungen zu werden. Holzbalken werden langsam morsch, Geheimnisse werden aufgeschwemmt. Aber bei aller apokalyptischen Anspielungsdichte basiert hier vieles auf historischen Fakten. Sowohl Bible John als auch die Flut in Bilbao hat es wirklich gegeben. Geschickt verwebt die spanische Krimi-Queen hier die Serienmörderjagd mit allerhand Motiven und Themen. Dem Kampf der Äther, den Aufbau einer baskischen Polizei. Es geht aber auch ums Profiling, das 1983 noch in den Kinderschuhen steckte. Und da ist natürlich auch diese existenzielle Konfrontation eines Polizisten mit seinem bevorstehenden Tod. Dazu findet Redondo bestechende Verbindungen zwischen Glasgow und Bilbao. So sind beide Städte feucht, schmutzig und unmoralisch und ziehen allerhand zwielichtige Menschen an. Das ist alles packend und dicht erzählt. Deshalb konnte ich auch über die etwas ausgewalzte Hintergrundgeschichte des Killers, einige Ungenauigkeiten in der Übersetzung sowie so manchen tragisch kitschigen Zufall am Ende mühelos hinwegsehen. Denn ich bin regelrecht versunken in dieser Welt, die dieser ungemein süffige Kriminalroman errichtet. Und nicht zuletzt ermöglicht ja auch einer dieser Zufälle, dass es möglicherweise mit Noah Scott Sherrington doch noch weitergeht.
Erstmal schickt diese Krimi-Queen Dolores Redondo ihre Ermittlerin aber auf diesen Fall, wenn das Wasser steigt, wurde aus dem Spanischen übersetzt von Anja Rüdiger. Das Buch ist erschienen bei BTB und im Mai ist es auf Platz 6 unserer Krimi-Bestenliste. Die ganze Liste finden Sie bei uns im Internet unter deutschlandfunkkultur.de und wenn das Wasser steigt, das Buch gerade von Redondo, das hat uns Sonja Hartl vorgestellt.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Algerien geht gerade gegen seine kritischen Schriftsteller vor. Boualem Sansal wurde im März zu 5 Jahren Haft verurteilt und gegen Kamel Daoud sind 2 internationale Haftbefehle erlassen worden. Beides sind international anerkannte Autoren und sie besitzen sowohl die algerische als auch die französische Staatsbürgerschaft. Genauso übrigens wie Yasmina Liassin. Sie hat bis zu ihrem 20. Lebensjahr in Algerien gelebt. Jetzt lebt sie in Paris und dort ist auch ihr Debütroman erschienen, Utopia Algeria. Meine Kollegin Sigrid Brinkmann, die hat jetzt auch die deutsche Übersetzung gelesen, die angefertigt worden ist. Guten Tag, Sigrid.
Hallo.
Dieser Debütroman kommt ja mit reichlich Vorschusslorbeeren zu uns, habe ich gelesen. Wie waren denn die Reaktionen auf das Buch in Frankreich?
Das stimmt, es gibt viele Bücher, die die Gewalt der Franzosen und auch die Ausbeutung Algeriens dokumentieren und literarisch bezeugen. Aber Liassin schaut wirklich auf das Verbindende, auf das, was Franzosen und Algerier vermissen, als 1962 nach dem Unabhängigkeitskrieg Hunderttausende sogenannte Algerien-Franzosen das Land verlassen mussten. Und die Kritik schätzt einfach ihre feinfühlige Art, Geschichten zu verweben und auch die Perspektive. Liassin schreibt als Tochter eines gemischten Paars, für die es eben nicht nur Gute und Böse gibt. Und man fand also, dass dieser Debütroman eine meisterliche Lektion in Sachen Menschlichkeit ist. Und dem stimme ich zu.
Wie steht es denn in diesem Roman jetzt um diese titelgebende algerische Utopie, die Utopia Algeria?
Naja, man muss sagen, dass der gesellschaftliche Tiefpunkt erreicht war in den 90er Jahren, als Algerien in einem wirklich entsetzlichen Bürgerkrieg versunken ist. Damals war die als islamische Heilsfront zusammen mit salafistischen Kampfgruppen dabei, das Land zu terrorisieren, und sind fast 200.000 Menschen umgekommen. Aus diesem ehemals sozialistischen Algerien wurde dann innerhalb von 10 Jahren ein Polizeistaat, ein theokratischer Polizeistaat. Für Yassin starb die Utopie Algerien, also die Hoffnung auf ein freies Leben, aber schon viel früher, nämlich 1963. In dem Moment, als die Partei der Nationalen Einheitsfront beschlossen hat, dass nur algerisch sein kann, wer väterlicherseits mindestens 2 muslimische Vorfahren nachweisen kann. Und das heißt nichts anderes, als es da irgendwie staatlichen Rassismus gibt. Und sie sagt, der Staat hat sich völlig verrannt im Kult um seine vermeintlich rein arabische und muslimische Identität.
Jetzt hat Yasmina Yassin Algerien 1984 verlassen, eigentlich nur um in Paris zu studieren, Mathematik zu studieren. Sie ist dann aber eben geblieben in Frankreich. Wie nähert sie sich jetzt in diesem Roman wieder Algerien, wieder ihrem Herkunftsland an?
Sie hat bei einem kurzen Aufenthalt in Algier ein frühchristliches, sehr gut erhaltenes Mosaik aus dem 4. Jahrhundert gefunden. Und da sieht sie ein Motiv aus Labyrinthen und einem Quadrat in der Mitte, das leer ist. Und dieses leere Quadrat wird, und das Labyrinth auch, wird für sie zum Sinnbild für die jüngere algerische Geschichte. Also die Spuren früherer Zivilisationen der Griechen, der Römer, Vandalen, Berber, Spanier, Franzosen, Juden, Christen, das ist alles systematisch geleugnet worden, zugunsten ja einer einsinnigen Interpretation. Also die Wege im Labyrinth Algerien, die dürfen nur zur ruhmreichen Befreiung von Frankreich hinführen. Yassin interessiert sich aber für die kulturellen Verflechtungen. Also sie erzählt von Schicksalen französischer Frauen, die algerische Männer geheiratet haben. Und sie sagt, dass die Lebenseinstellungen von Haushälterinnen ihr beim Schreiben zu einer Art Ariadnefaden geworden sei, weil diese Frauen, egal unter welcher Herrschaft, also immer das Gleiche tun und das ohne Hass. Sie geben zu, dass sie die französische Lebensart vermissen, die freie Art der Frauen, sich zu bewegen. Und so etwas zu sagen, das war ein Tabu damals und das ist es heute noch immer. Und Yassin spürt einfach all diese Ambivalenzen auf.
Und in welcher Sprache erzählt sie das?
Naja, sie spielt erzähltechnisch quasi mit diesem Wegesystem des Labyrinths. Das heißt, es gibt keine Chronologie. Sie sucht sozusagen auf verschlungenen Pfaden nach der Mitte, dem wahren Algerien, und sammelt dabei kleine Geschichten ein über Tiere, Pflanzen und Landschaften, die sie mit nachdenklichen Reflexionen verknüpft und vertraulichen Gesprächen mit Bekannten, Verwandten und Freunden.
Und sieht Yasmina Yassin in diesen ganzen Geschichten, die sie dann erzählt, auch irgendeinen Ausweg aus diesem Polizeistaat, aus dem Gefängnis, in das sich ihr Geburtsland manövriert hat?
Ja, dieses Gefängnis, das ist für sie eine in der Vorhölle treibende Insel außerhalb der Realität. Sie selbst sieht einen Ausweg. Sie hat aus dieser Enge, sie hat quasi einen Rückgriff auf die List der mythologischen Prinzessin Dido gemacht. Diese Dido hat um ein Landstück gebeten, aber die Herrschenden am Golf von Tunis wollen ihr nur geben, was auf eine Kuhhaut passt. Und sie ist so schlau, aus dieser Kuhhaut ganz, ganz feine Lederriemen zu schneiden, die dann das Territorium der späteren Stadt Karthago markieren. Und Yassin greift auf dieses Bild zurück und sagt, dass ihre Lederriemen aus Gerüchen, aus Geschichten, aus Erinnerungen an Personen und aus Gefühlen bestehen und dass sie die jederzeit und egal wo abrufen kann und daraus ein algerisches Mosaik zusammensetzt. Das ist ein sehr, sehr versöhnliches Bild und eigentlich ja auch dann ein sehr schönes Angebot an all jene, die ihre Herkunft nicht missen möchten, aber die auf keinen Fall nach Algerien zurückkehren können und wollen.
Utopia Algeria von Yasmina Yassin. Der Roman wurde gerade aus dem Französischen übersetzt von Katharina Triebner-Kabalt und erscheint am Montag im Austern Bank Verlag, 144 Seiten, 20 Euro. Vielen Dank für die Buchkritik an Sigrid Brinkmann.
Straßenkritik.
Ich bin Marie Gneuss und ich lebe hier in Leipzig, weil ich hier studiere.
Das letzte Buch, was ich gelesen habe und was ich richtig cool fand, war von Caroline Wahl, Windstärke 17. Das ist das Nachfolgebuch von 22 Bahn. Und ich fand das tatsächlich noch einen Ticken besser. Es geht um zwei Geschwister, beziehungsweise die eine jüngere Schwester sozusagen, die ganz schöne Probleme hat, damit klarzukommen, dass ihre Mutter leider gestorben ist. Und ja, sie trifft da auf coole Menschen und ist an der See. Und ich fand es sehr ergreifend. Hier in Leipzig gibt es ganz viele kleine, schöne Buchhandlungen. Und da war es ausgestellt und wurde mir auch empfohlen von der Buchhändlerin. Und das fand ich irgendwie ganz schön. Und da habe ich es mitgenommen.
Buchhändlerin-Empfehlungen, das sind ja eh einfach das Beste. Und deshalb liest Marie Gneuss in Leipzig Windstärke 17 von Caroline Wahl. Bei Dumont gibt es den Superbestseller als Taschenbuch für 14 Euro. Zum Ende eines Monats, da prämieren wir traditionell den lustigsten Buchtitel, den wir unter all den vielen Neuerscheinungen so gefunden haben. Und bei seiner Recherche für den Monat Mai, im Monat Mai, da hat mein Kollege Hans von Trotha schon ein paar Sommerblüten entdeckt.
Der Mops des Monats.
Ist der Mops des Monats gar die geheime Sehnsucht der Bücher? Ein veritabler, also tatsächlich ein Mops, ziert nicht etwa das Cover von Der Buchspazierer, aber das von Keine Kleinigkeit. Das gefällt dem Mops natürlich, der sich ansonsten endgültig auf den Sommer vorbereitet. Kleine Mai-Auswahl. Es duftet nach Sommer, mein Sommer nebenan, dieser Sommer wird anders, Mittsommer, 25 letzte Sommer, noch 50 Sommer mehr, Zypressensommer, der dunkle Sommer, Aschesommer, Totensommer, Marmeladensommer, das Echo der Sommer, der längste Sommer ihres Lebens, Just for the Summer, Sommer fängt mit Freiheit an. Da ist jetzt aber nicht mehr der Angela Merkel-Titel gemeint, oder? Aus dem Universum der Alliterationen erreichen uns Mystery mit Miss History sowie, hat vielleicht mit dem Marmeladensommer zu tun, Mut und Marmelade. Ansonsten ist dieser Mai alliterationsmäßig eindeutig ein W-Monat. Wer wir waren, Winde und Wahrheit, wir Wale, The Wind Weaver sowie der Wind und die Wellen und wir. Vornehm hinweg gehen wir in diesem Zusammenhang über »Ich muss brechen«, sagte die Welle. Wir lernen, Frauen haben Andersdarm und Lügen haben schnelle Beine. Suchen die kleinste gemeinsame Wirklichkeit, versuchen uns Tage wie Salzwasser vorzustellen und hören den Ruf einer mitfühlenden Emanzipation. Sorry, Tarzan, ich rette mich selbst. Der Mops des Monats aber geht an einen Titel, der knapp, aber doch voller Spannung vorführt, was passiert, wenn ein und derselbe Wortstamm vom Aggregatzustand eines Verbs in den eines Substantivs transformiert wird, also vom Tun zum Sein. Wobei erst einmal in der Schwebe bleibt, ob das, was dabei geschieht, am Ende gut ist oder doch vielleicht eher nicht. Eine Tautologie als vages Versprechen, wenn man so will. Der Mops des Monats Mai geht an. Alles, was du denkst, sind nur Gedanken.
Ballast loswerden und im Jetzt ankommen, verspricht dieser Titel übrigens. Der Titel vom deutschen Zen-Meister Muho Nölke. Und ich finde es eigentlich nur ganz folgerichtig, dann mit dem Ballastwerfen schon im Titel anzufangen. Alles, was du denkst, sind nur Gedanken, ist bei O.W. Barth erschienen.